Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute etwas wirklich Ungewöhnliches für dich auf dem Tisch.
Mhm.
Es ist eine Quelle mit dem Titel Deutschland gegen Krieg von A bis Z. Aber es ist kein Buch im klassischen Sinne. Du liest es also nicht von vorne nach hinten.
Überhaupt nicht. Es fühlt sich eher an, als würdest du durch eine Galerie von Gedanken wandern. Ein richtiges Mosaik, zusammengesetzt aus Zitaten, Fakten, Schlagwörtern, sogar Bildern von Briefmarken.
Genau, und diese Form ist absolut beabsichtigt. Die Autoren sagen quasi, uns fehlen die Worte, um das Unbegreifliche in einer einzigen, linearen Geschichte zu erzählen.
Ja, also geben wir dir die Bausteine. Sie werfen dir Zitate von Kant neben Liedzeilen von Bob Dylan, Sophie Scholls letzte Worte neben Statistiken zum Waffenexport. Es ist eine bewusst fragmentarische Annäherung.
Und unsere Mission heute ist es, für dich durch diese Galerie zu gehen, die wichtigsten Stücke rauszusuchen und zu sehen, welches Gesamtbild sich daraus ergibt. Die zentrale Frage, die im Raum steht, ist ja ziemlich provokant.
Mhm, die hat es in sich.
Welche Symbolkraft könnte ein Deutschland gegen Krieg in der Welt haben? Lass uns das mal gemeinsam für dich entwirren.
Ein guter Ausgangspunkt ist, womit die Autoren nicht anfangen. Sie beginnen nicht mit dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg, nicht mit deutscher Geschichte, sondern mit etwas viel, viel Fundamentaleren.
Das hat mich auch überrascht. Der erste große Baustein ist die goldene Regel. Und was mich da wirklich, also wirklich umgehauen hat, ist, wie universell dieser Gedanke ist. Die Sammlung listet fast 20 verschiedene Versionen auf.
Absolut. Es ist quasi das ethische Betriebssystem der Menschheit. Im Judentum, im dritten Buch Mose. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Klar, den kennt man.
Im Buddhismus, hunderte Jahre vor Christus schon, verletze nicht andere auf Wegen, die dir selbst als verletzend erschienen.
Hm.
Bei Konfuzius in China, bürde andere nicht auf, was du selbst nicht erstrebst. Und im Koran steht der Satz, keiner von euch kann ein treuer, gläubiger Muslim sein, wenn er nicht für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst möchte.
Es ist im Grunde immer dieselbe Idee, nur eben über Jahrtausende und Kontinente hinweg in andere Worte gefasst. Und natürlich die Fassung, die uns im christlichen Raum am geläufigsten ist.
Alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen.
Genau. Und das Buch stellt das ganz an den Anfang, zusammen mit dem sechsten Gebot. Du sollst nicht töten. Das ist sozusagen das Fundament, auf dem die ganze Argumentation aufbaut.
Und sie belassen es ja nicht bei der Religion. Sie stellen dem eine säkuläre, eine philosophische Begründung zur Seite. Und zwar von Immanuel Kant und seinem kategorischen Imperativ.
Mhm.
Es gibt da diese eine besonders kraftvolle Formulierung, die Zweck-an-sich-Formel. Sie wird zitiert, handele so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.
Okay, das klingt jetzt erstmal sehr akademisch. Was heißt das im Klartext?
Im Klartext heißt das, behandle einen Menschen niemals wie ein Werkzeug.
Ah, okay.
Jeder Mensch hat einen eigenen Wert, ein eigenes Ziel. Und ein Krieg tut genau das Gegenteil. Er macht Soldaten per Definition zu Werkzeugen für ein politisches oder wirtschaftliches Ziel. Er macht Zivilisten zu Kollateralschäden, alles Mittel zum Zweck. Krieg bricht diese Grundregel von Kant halt von Anfang bis Ende.
Und Mahatma Gandhi bringt diese ganze Haltung dann auf den Punkt mit einem Zitat, das auch im Buch steht. Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. Das finde ich so stark.
Ja.
Frieden ist nicht das Ziel, das man am Ende eines blutigen Kampfes erreicht. Frieden muss die Methode sein, die man von Anfang an wählt.
Aber von diesem hohen, fast schon spirituellen Ideal des Friedens reißt sich das Buch dann mit voller Wucht in die Realität. Der Kontrast könnte nicht brutaler sein.
Ja, das kann man wohl sagen. Einer der eindringlichsten Texte ist ein langer Auszug von Kurt Tucholsky, Die brennende Lampe. Er beschreibt einen 23-jährigen Mann, der nach einem Giftgasangriff auf der Straße liegt und stirbt.
Schrecklich.
Und seine letzte Frage ist einfach nur, warum?
Tucholskys Antwort ist eine gnadenlose Abrechnung mit der gesamten Gesellschaft. Der junge Mann stirbt, so argumentiert er, nicht einfach nur durch eine feindliche Granate,
sondern
er stirbt, weil seine Eltern und Großeltern den Nationalismus nie hinterfragt haben, weil Verleger und Buchhändler mit Kriegsliteratur Geld verdient haben und er zeichnet dieses unheimliche Bild von den Schaufenstern der Buchhandlungen, in denen diese Bücher auslagen, unter einer, und das ist das Zitat, sanft brennenden Lampe.
Uff, das ist ein so chilling Image. Nicht der brüllende Diktator, nicht der laute Marschbefehl, sondern die gemütliche bürgerliche Lampe im Schaufenster, die das Gift erst salonfähig macht.
Genau das.
Es ist die Gleichgültigkeit, die den Weg für die Katastrophe ebnet.
Es ist die schleichende Vergiftung der Gesellschaft. Albert Einstein wird an anderer Stelle passend dazu zitiert: Die Massen sind nie Kriegslüstern, solange sie nicht durch Propaganda vergiftet werden. Und um diese Vergiftung und ihre Folgen zu zeigen, kippt das Buch dann einen ganzen Eimer an Begriffen über dir aus. Das ist wie eine Litanei des Schreckens.
Ja, das ist eine ganze Seite, alphabetisch geordnet. Aggression, Bombenangriff, Hass, Chaos, Deportation, Folter, Grabenkrieg, Hass, Kollateralschaden, KZ, Massaker, Tod, Vertreibung, Zerstörung. Das liest sich nicht wie eine Liste, das fühlt sich an wie physische Schläge.
Und um diesen abstrakten Schrecken greifbar zu machen, werden dann die nackten Zahlen des Zweiten Weltkriegs genannt. 60 beteiligte Staaten, 110 Millionen Menschen unter Waffen und fast 68 Millionen Tote insgesamt.
68 Millionen.
Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Davon waren mehr Zivilisten als Soldaten.
Moment, das muss man sich mal wirklich klar machen. Das bedeutet, der vermeintlich sichere Ort hinter der Front, der existierte da nicht mehr.
Genau, der Krieg war total und hat alle erfasst, ob sie wollten oder nicht. Der Krieg traf die Unbeteiligten am härtesten. Und diese totale Entmenschlichung wird in einer ultrakurzen Geschichte von Wolfgang Borchert brillant eingefangen.
Ah ja, die ist heftig.
Zwei Generale unterhalten sich. Der eine fragt den anderen: Wie viel können Sie mir geben? Die Antwort: Höchstens 800.
Und dann der Schlusssatz.
Und Borchert beendet die Geschichte mit dem trockenen Satz: Sie sprachen von Menschen.
Das ist so eiskalt. Menschen werden hier zu einer Ressource, zu Material, das man hin und her schiebt und verbraucht.
Und genau hier zeigt sich das Perfide an der Sprache des Krieges. Man spricht nicht mehr von Menschen, man spricht von Verlusten, Kräften oder menschlichem Material. Die Sprache selbst wird zur Waffe, die das Töten erst denkbar macht.
Von dieser allgemeinen, brutalen Realität des Krieges schwenkt der Fokus dann sehr gezielt auf die im Titel versprochene Perspektive. Deutschland.
Mhm.
Es beginnt mit Heinrich Heinels berühmten Satz: Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Das setzt den Ton für eine sehr, sehr selbstkritische Auseinandersetzung.
Und diese Auseinandersetzung landet direkt beim deutschen Grundgesetz. Es wird ihnen nicht nur als juristischer Text, sondern fast als ethisches Manifest gelesen. Gleich in der Präambel steht der Wille, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen.
Der Gründungsauftrag der Bundesrepublik quasi.
Genau, formuliert auf den Trümmern des totalen Krieges.
Dann Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ja die direkte Antwort auf die Entmenschlichung, über die wir gerade bei Borchert gesprochen haben. Aber der für das Buch entscheidende Punkt ist Artikel 4 Absatz 3.
Ganz genau. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Dieser Satz ist eine Revolution.
Absolut.
Er stellt das individuelle Gewissen über den staatlichen Befehl zum Töten. Und das Buch argumentiert, dass dieser Satz ja nicht im luftleeren Raum entstanden ist. Er ist das Destillat aus dem Mut und dem Opfer von Menschen, die sich genau auf ihr Gewissen berufen haben.
Das ist der eigentliche Kern hier, oder? Dass das Grundgesetz die direkte Konsequenz aus dem Scheitern des blinden Gehorsams ist. Es ist sozusagen das Gewissen von Leuten wie Sophie Scholl und Klaus von Stauffenberg in Gesetzesform gegossen. Wahnsinn!
Das ist die radikalste Absage an eine reine Befehlsethik, die man sich vorstellen kann. Und sie fügt hinzu: Was wir sagten und schrieben, denken ja so viele. Nur wagen sie nicht, es auszusprechen. Ein direkter Appell an die Zivilcourage.
Oder Stauffenberg. Vor dem Hitler-Attentat soll er gesagt haben, er wisse, dass er in der Geschichte als Verräter gelten könnte.
Aber die Tat zu unterlassen, das wäre
Verrat vor seinem eigenen Gewissen. Wieder steht das Gewissen über allem, sogar über dem Urteil der Nachwelt.
Und es gibt ja auch die militärische Perspektive.
Ja, von General Ludwig Beck, ebenfalls aus dem Widerstand. Er sagt, der soldatische Gehorsam habe dort eine Grenze, wo Wissen, Gewissen und Verantwortung die Ausführung eines Befehls verbietet. Das ist die direkte Antithese zum reinen Befehlsempfänger.
Okay, nach dieser ganzen Flut von Anklagen, von Tucholsky bis Borchert und dieser ethischen Fundierung, fühlt man sich ja fast ein bisschen erschlagen. Bleibt es denn bei dieser Analyse oder bietet die Sammlung auch einen Weg nach vorne an? Was soll man denn tun?
Ja, absolut. Es ist keine passive Ansammlung, sondern enthält sehr klare, wenn auch unterschiedliche Handlungsaufforderungen. Die direkteste und vielleicht radikalste kommt wieder von Wolfgang Borchert. In seinem Manifest, dann gibt es nur eins.
Genau, da spricht er die Menschen ja direkt an, den Mann an der Maschine, den Mann an der Werkstatt.
Und sagt, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins, sag nein.
Ein unmissverständlicher Aufruf zum zivilen Ungehorsam.
Darüber hinaus wird aber auch eine Dimension beleuchtet, die oft im Hintergrund bleibt, die wirtschaftliche. Henry Ford wird mit der einfachen Wahrheit zitiert, dass Kriege für manche ein gutes Geschäft sind.
Mhm.
Und dann kommt ein Zitat, das einen erstmal stutzen lässt, von Herbert Grönemeyer. Jeder Krieg ist im Interesse der deutschen Wirtschaft.
Das ist natürlich eine sehr starke, also fast schon polemische Aussage. Macht das Buch deutlich, ob das als Fakt oder eher als bewusste Provokation gemeint ist?
Es wird als Provokation stehen gelassen, aber direkt daneben wird eine Statistik platziert, die zeigt, dass 74% der Deutschen härtere Regeln für Waffenexporte fordern.
Ah, okay.
Die Autoren stellen hier also eine gefühlte Diskrepanz zwischen dem Willen der Bevölkerung und der politischen und wirtschaftlichen Realität in den Raum. Sie sagen nicht, so ist es, sondern eher, schau hin, hier gibt es einen Widerspruch, denk darüber nach.
Was ich faszinierend fand, ist, wie diese Idee eines aktiven Friedensengagements auch visuell vermittelt wird. Und zwar durch etwas so Alltägliches wie Briefmarken.
Ja, das ist ein großartiger Kunstgriff. Da ist zum Beispiel eine westdeutsche Marke mit der Aufschrift Brot für die Welt, den Frieden entwickeln.
Die Botschaft ist also, Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Waffen. Echter Frieden braucht soziale Gerechtigkeit.
Genau. Dann eine Marke aus der DDR. Man sieht eine Hand, die einen Atompilz abwehrt und daneben eine Friedenstaube. Und der Titel lautet, er kämpft den Frieden.
Das ist eine ganz andere Nuance. Frieden fällt einem nicht in den Schoß. Er muss aktiv errungen werden.
Richtig. Und die wohl ikonischste Abbildung ist eine Grafik von Käthe Kollwitz, die auch als Briefmarke genutzt wurde, mit dem riesigen, unmissverständlichen Schriftzug »Nie wieder Krieg«.
Diese drei Bilder alleine erzählen schon eine komplexe Geschichte darüber, was Frieden bedeuten kann. Entwicklung, Kampf und ein kategorisches Versprechen.
Mhm.
Wenn ich das jetzt alles so Revue passieren lasse, ist es wirklich erstaunlich, was für eine emotionale Wucht in dieser scheinbar zusammenhanglosen Sammlung steckt. Von der fast schon spirituellen Klarheit der goldenen Regel über diesen eiskalten Zynismus der Generale bei Borchert bis hin zu diesem verzweifelten Appell ans Gewissen.
Und genau das ist der Punkt. Das Buch gibt dir keine fertige Antwort. Es ist, wie du am Anfang sagtest, ein Mosaik. Es wirft dir diese Zitate, Bilder und Fakten hin und sagt, so, jetzt bist du dran.
Verknüpfe die Punkte.
Bau dir deine eigene Argumentation. Es ist eine Einladung zum Selberdenken.
Absolut. Und wir möchten dich mit einem letzten Gedanken aus diesem Mosaik entlassen, der uns besonders nachdenklich gemacht hat. Er stammt von Erasmus von Rotterdam aus dem Jahr 1517.
In einem Text mit dem wunderbaren Titel »Süß erscheint der Krieg den Unerfahrenen« stellt er eine ganz simple, fast schon naive Frage.
Ja.
Er wundert sich, welcher böse Genius, welche Pest dem Menschen den Krieg überhaupt in den Sinn gebracht hat. Der Mensch sei doch von Natur aus für Freundschaft geschaffen. Wie passt das zusammen?
Und die Sammlung, die wir heute durchgegangen sind, liefert ja viele mögliche Antworten darauf. Gier, Propaganda, Nationalismus, blinder Gehorsam. Die Autoren legen dir quasi alle Werkzeuge auf den Tisch, um zu verstehen, wie die Kriegsmaschinerie funktioniert.
Und deshalb ist die letzte Frage, die am Ende für dich im Raum steht, eine sehr persönliche. Wenn die Menschheit doch so genau analysieren kann, woher Krieg kommt und was er anrichtet, was genau hindert uns dann daran, genauso bewusst und aktiv die Bedingungen für den Frieden zu schaffen?
Die Frage, die das Buch dir am Ende stellt, ist also, wenn du all das weißt, was Borchert, Scholl, Tucholsky und all die anderen dir sagen, warum lassen wir es immer wieder zu? Und was wäre dein ganz persönliches Nein?